Ich möchte euch das Thema Zweifel heute mit reinnehmen. Also Tina hat schon mal nichts Falsches gesagt. Das mit den Ameisen, das war gut, ja. Wir begleiten erstmal in einer kleinen Geschichte einen Wanderer, ein Pilger, der heißt Christian. Der Christian, der hatte auch noch einen Begleiter dabei und die beiden, die gingen entlang einem Wasserfluss, also so ein Bach, der hieß das Wasser, das lebendige Wasser, die Quelle des lebendigen Wassers. Da gingen die entlang und hatten ja, viele grüne Bäume drumherum, viel zu essen, viele Früchte, denen ging es gut. Die hatten sich täglich gute Gemeinschaft und Lieder und Gemeinschaft mit Gott und Beten, ging es gut. Und jetzt gingen sie so entlang diesem Fluss und langsam hat sich der Weg aber bergauf etwas verhärtet. Der Weg wurde steiniger und roher und die Steigung nahm zu und ja, die Geschichte ist schon ein paar Jahrhunderte alt und die ging damals barfuß, wie Becky, über Steine, barfuß, naja, die würden das schon schnell versagen, denke ich heute. Ja, die Unsicherheit nahm zu, die Bedenken nahmen zu, ob das alles so richtig ist, soll man nicht lieber wieder runter zum Fluss gehen, aber ihm wurde befohlen, die sollen entlang diesem Weg gehen. Jetzt waren sie schon beträchtlich müde geworden und ein bisschen Magenschmerzen. Und plötzlich sehen sie einen Zaun. Und an diesem Zaun, da war so ein Zauntritt. Wer noch weiß, was das ist, das ist so eine Gelegenheit, um über den Zaun zu kommen. Da sind manchmal so Bretter irgendwie angebracht, dass man über den Zaun, den man normalerweise so nicht rüberkommt, rüberklettern kann, oft über Ecken, wenn der Zaun so in der Ecke ist, dass man da so Bretter querlegt. Ich glaube, die Leute mit den Pferden da hinten, die kennen das bestimmt noch. Ja, jetzt, und da hinter dem Zaun, der Christian, der lunkert so, macht sich auf den Zaun drauf, lunkert rüber, oh, da ist ja eine grüne Wiese und da ist auch ein Pfad zum Gehen. Und der geht durch das weiche Gras und das ist wunderbar. Und der Zaun verläuft auch parallel zu unserem Weg, den sie gehen sollten. Dann sagt er zu seinem Begleiter, guck mal, da ist ein Pfad, der ist eigentlich viel besser. Lass uns doch mal über den Zaun und da lang gehen. Aber sein Begleiter, der Herr Hoffnungsvoll, hat er zu bedenken gegeben, ja, eigentlich sollen wir ja hier gehen, ne? Aber ob das so richtig ist. Aber Christian sagte, nee, guck mal, der Weg geht parallel, was soll uns schon passieren? Wenn dann nicht weitergeht, dann kehren wir ihn wieder um. Dann hat er überredet. So sind die über den Zauntritt und der Weg war auch ganz angenehm. Und die Zweifel waren zwar im Bauch noch da, ob das alles so richtig ist. In dieser Geschichte habe ich euch jetzt ein bisschen mitgenommen, was so Zweifel sind. Und wir haben heute schon ein bisschen gehört. Hat einer eine Idee? Kann einer sagen, was so Zweifel sind mit seinen eigenen Worten? Möchte mal ein bisschen so sammeln, eure Ideen. Ja, Joel?
Zweifel ist, wenn man etwas in Frage stellt.
Wenn man was in Frage stellt, ja.
Wenn man halt, was man, ja, wo man halt noch nicht so ganz genau von überzeugt ist.
Wovon man nicht so ganz überzeugt ist, ja.
Ob das auch passt und ob das so gut ist.
Ja, danke. Lass doch andere jetzt noch was sagen. Ich wiederhole das ein bisschen für unsere Aufnahme für online. Hat noch jemand eine Idee? Er hat gerne was mit Zweifel zu tun.
Ja, vielleicht Angst.
Angst, ja. Unruhe.
Unsicherheit,
ja. Ja, gut. Jetzt geht die Geschichte aber weiter. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Hier, wir sind jetzt gewandert und scheinbar hat der Weg sich auch tatsächlich etwas weiter entfernt und sind müde geworden, haben sich hingelegt und sind eingeschlafen. Und plötzlich werden sie wach. Ein großer Riese steht da, ein Typ. Der Riese hieß Verzweiflung. Der schrie sie an. Was macht er hier auf meinem Grundstück? Das gehört mir und ihr dürft hier überhaupt nicht hin. Und ihr habt euch hier strafbar jetzt gemacht. Und die waren so überrascht und nicht vorbereitet. Und obwohl sie auch schon viele Schwierigkeiten zusammen überstanden haben, waren sie jetzt so verunsichert und haben keinen Widerstand geleistet. Und sagt, ihr müsst jetzt mitkommen. Das müssen wir jetzt mal klären. Und da er so groß und stark auch aussah, haben sie sich jetzt keinen Widerstand getraut zu machen. Jetzt nahm er sie mit und er wohnte in einer Burg. Und in diese Burg, da gab es auch einen Kerker und da hat er die erstmal reingeschmissen. Und 3 Tage müssten die da ohne irgendwie was zu bekommen, kein Wasser, kein Essen, nichts. Dann kam der am 4. Tag rein und schimpfte sofort wieder los, ihr Verbrecher, ihr Verräter. Alles, was ihm so einfiel, und er hatte einen Stock dabei und hat die erbarmungslos verprügelt. Ohne Grund. Sie wollten sich noch rechtfertigen, irgendwie, dass das alles so nicht so gemeint war und so, aber der wollte nichts von hören. Und ging, hat die Wund geschlagen, dann ging er weg. Am nächsten Tag hatten sich soeben erholt ein bisschen, kam er wieder und hat die wieder verprügelt und hat gesagt, hier auf meiner Burg, die Burg hieß die Burg der Zweifel. Und dieser Riese, der hieß Riese der Verzweiflung, ich wiederhole euch das nochmal. Dieser Riese der Verzweiflung hat gesagt, ihr kommt hier nicht wieder raus. Ihr habt hier keine Chance, wieder rauszukommen. Ihr seid nicht die Ersten. Und ich mache euch fertig. Fix und fertig. Und hat auch wilde Theorien und Unterstellungen kam da an, dass sie da im geheimen Auftrag sind und was weiß ich. Und hat gesagt, am besten, hier habt ihr einen Strick, könnt euch überlegen, ob ihr noch weiter erleiden wollt oder euch selber ein Ende machen wollt. Und ging wieder weg. Als am 3. Tag kam und gesehen hatte, dass sie immer noch lebten, dann hat er so einen Wutanfall gekriegt, und hat er gesagt, kommt mal raus. Und hat er die rausgenommen und in dem Hof der Burg gezeigt, guck mal, hier hängen so viele Schädel und Knochen, das sind alles die Pilger, die vor euch hier waren. Macht euch keine Hoffnung. Jetzt waren die so verzweifelt, und hat er die wieder eingesperrt. Ja. Ja, so ist das in der Verzweiflung, wenn man reinkommt. Das ist so ein Bild, ein bisschen, die die Verzweiflung darstellt. Der Pfad, an dem wir waren, lang wandern, diese lebendige Quelle mit lebendigem Wasser, die geht, da fangen wir im Glauben an und Gott segnet, Gott gibt uns. Und manchmal, uns geht es gut, wunderbar alles, aber wenn die ersten Schwierigkeiten kommen, der Weg wird Trauer, dann kann schon sein, dass man nach einem Ausweg sucht und die Zweifel kommen. Grundsätzlich sind die Zweifel ja jetzt nichts Falsches. Ja? Oder was Negatives, sondern die kommen, die sind normal da. So, und dann sieht man einen Ausweg, einen Zauntritt. Und jetzt werden die Zweifel natürlich noch größer. Guck mal, es geht doch besser, als was wir hier tun. Ja, und man nimmt das vielleicht mal in Anspruch. Auch das muss noch nicht immer verkehrt sein. Und man kann, wenn dieser Riese der Verzweiflung plötzlich auftaucht, man kann da, wie diese unsere Pilger jetzt, irgendwie mehr oder weniger selbstverschuldet reinkommen, aber man kann doch komplett unverschuldet reinkommen. Das ist jetzt nur eine Geschichte und ein Beispiel. Ja, also so wie Geschichte Hiob, wenn jemand die kennt, der hat, war auch Zweifel und ja, eine grenzwertige Situation und der war auch verzweifelt, würde ich sagen. Das war nicht selbstverschuldet. Ich würde niemals hier ein Urteil treffen wollen, dass alle, die Zweifel haben, selbst schuld sind oder das irgendwie auf Kleinglaube zurückzuführen ist. Es sind einfach manchmal auch äußere Umstände. Aber oft sind auch die Zweifel, weil wir unseren Glauben an die Umwelt versuchen anzupassen. Wie unsere Pilger jetzt in diesem Fall. Und dieser Riese der Verzweiflung, der trachtet Gottes Leuten nach dem Leben. Diese Verzweiflung, der trachtet nach dem Leben direkt und brutal. Und dieser Riese der Verzweiflung ist auch sehr fleißig. Der lässt nicht nach. Und die Pilger, die Gefangenen, die sehen oft nur ihr eigenes Problem vor den Augen. Was könnte in dieser Situation jetzt helfen, die feststecken? Ein guter Rat von Freunden, so in dieser Geschichte, ja, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Oder ein guter Seelsorger, vielleicht sagt er auch noch, was sie vorher verkehrt gemacht haben. Wohl kaum wird das helfen. Was ist Verzweiflung? In dieser Geschichte ist es schon ein bisschen aufgeführt. Könnt ihr euch da gerne mal mitteilen? Was denkt ihr, was Verzweiflung ist? Eine Sackgasse. Sehr gut. Hoffnungslosigkeit.
Depression.
Depression, ja. Wie?
Kein Ausweg.
Man sieht keinen Ausweg. Ja.
Mangelndes Vertrauen.
Die höchste Form von nicht mehr weiter wissen.
Ja. Am liebsten nach Hilfe schreien, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ein Gefühl der Aussichtslosigkeit, Angst, Depressionen, ja, Sackgasse. Das ist alles, was man sieht. Die Verzweiflung führt manchmal sogar zum Selbstmord. Deswegen ist es in der Geschichte jetzt auch vorgekommen. Der Philosoph Kierkegaard sagte, es sei eine Krankheit zum Tode oder eine Krankheit im Selbst, im Nicht-Selbstsein. In Psychologie weiß man, dass Verzweiflung auch eng mit Depressionen verbunden ist. Ja. Aber unsere Geschichte geht noch weiter. Ja. Jetzt. Hört er mich gut? Ist laut genug? Wenn es zu leise ist, ist der da. Schuld. Ja. Okay. Unsere Pilger sind jetzt dermaßen verzweifelt, dass die jetzt endlich mal das richtige tun. Wir beten. Wer hat das gesagt? Super. Wir beten, ja. Paula. Die beten die ganze Nacht. Die wissen keinen Ausweg. Ja, und zum Morgen hin, die wissen, morgens kommt er schon wieder. Und wir beten und flehen. Und plötzlich was?
Kommt Engel mit dem Namen Ermutigung.
Okay. Plötzlich schreit Christian auf. Mann, ich blöd, Mann. Ich habe doch den Schlüssel dabei. Ein Universalschlüssel. Ja, du kennst die Geschichte. Ja. Ich habe einen Universalschlüssel dabei. Den Dietrich. Ich habe einen Dietrich dabei. Mit dem können wir die Tür aufmachen. Den habe ich mal bekommen und er sagt, der passt zu allen Schlössern. Und dann der Herr hoffnungsvoll sagt dann, ja los, dann jetzt aber sofort. Und dann probieren sie das in der Tür, die Tür geht mühevoll auf und die nächste Tür geht auch auf, da kommt ein großes eisernes Tor, dann da passt der Schlüssel auch rein, aber das Tor knarrt so laut, dass der Riese von wach geworden ist. Und jetzt kommt er angebraust und ach, ihr wollt abhauen. Aber die, unsere Pilger, die haben diesen Schlüssel der Verheißung, dieser Schlüssel des Gebets dabei und die glauben an Befreiung. Und der Riese bekommt einen Anfall, dass er plötzlich zusammensackt und nicht weiterkommt. Und so entwischen sie ihm und rennen schnell den guten Weg zurück auf den steinigen. Und da waren sie in Sicherheit. Die Geschichte ist jetzt etwas abgekürzt. Du kennst die Geschichte, wie heißt das Buch?
Die Pilgerreise.
Von John Bunyan, genau, die ist 1600 sowieso geschrieben. Also fast 400 Jahre alt ist diese Geschichte. Das ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch.
Ja, ich liebe das Buch.
Das ist gut. Ja. Das beschreibt viele Lebenssituationen, die uns als Christen begegnen können. Und dieser John Bunyan, der war ein bekannter Seelsorger und Pastor und der hat das einfach mit diesen Geschichten so wunderbar beschrieben. Und das Ganze schreibt er als einen Traum nieder. Ja. Gut. Mögliche Ursachen, wiederhole ich nochmal jetzt, mögliche Ursache für Zweifel, die in die Verzweiflung führen, habe ich mir aufgeschrieben, Angst und Unsicherheit. Oder vergessen, was Gott schon getan hat. Falsche Vorstellungen von Gott. Gott handelt anders als erwartet. Oder einfach auch schwierige Lebensumstände, wie bei Hiob. Einsamkeit. Aber Zweifel sind nicht immer schlecht und unproduktiv. Also die normalen Zweifel, nicht die Verzweiflung. So hatte ich bei der Vorbereitung, bei der Predigt auch eine Menge Zweifel gehabt. Aber ich denke, das war jetzt eher produktiv und hat mich zum Forschen veranlasst. Zweifel ist jetzt auch nicht so mein Thema gewesen, aber ich musste mich zu diesem Thema vorbereiten. Und das ist im Rahmen meiner Ausbildung, in meinem Seminar, war das vorgegeben, dieses Thema. Ja, das ist meine Info am Rande. Also ich denke, die richtige Dosis an Zweifel hilft uns, einiges in Frage zu stellen und lässt uns auch was Neues auszuprobieren. Die richtige Dosis an Zweifel zu haben, kann durchaus gut und hilfreich sein. Es darf nur nicht zu viel werden, damit man nicht verzweifelt. Rückblickend auf diese Geschichte muss ich sagen, als der Riese Verzweiflung auftauchte und die zusammenbrüllte, als er sie erwischte, da hätten sie am meisten Widerstand leisten müssen. Weil sobald sie glauben und dann an Gott festhalten, dann haben die ganzen Lebensumstände und auch diese riesige Verzweiflung in diesem Buch immer keine Macht. Das kommt aus diesem Buch so gut vor, ne? Da gab es auch noch auf dem unterwegs auch noch andere Typen, ne, die genauso schlimm waren. Aber
ja.
Ja, das stimmt. Diese Geschichte ist auch im Gefängnis geschrieben worden. Das ist wirklich, wirklich krass, finde ich. Ja. Ja. Okay, ja. Ja, das hat er auch erlebt. Aber vielleicht nach dem Gottesdienst kannst du ruhig noch ein paar Leute dazu mehr informieren. Ja, super. Wenn du merkst, dass die Zweifel dich gefangen nehmen, wie in dieser Burg der Verzweiflung und dich umgeben, dann wird es höchste Zeit, ins Gebet zu gehen, zu fliehen. Wenn du merkst, dass der Riese der Verzweiflung sich über dich hermacht und dich in den Kerker wirft, dann wird es allemal Zeit, ins Gebet zu fliehen und diesen Dietrich der Verheißung, unsere Verheißungen, die wir aus der Bibel kennen, diese Türöffner herauszuholen. Das ist dieses Gebet und dieser Schrei nach Jesus. Ja, und an seine Verheißungen denken. Wenn ich so jetzt an die Bibel denke, und wer da so alle Zweifel hatte, dann fällt mir ehrlich gesagt sogar Jesus ein, der in Gethsemane gezweifelt hat. Aber nach den Zweifeln war er stark, den Weg zu gehen. Abraham hatte Zweifel.
Wo war das mit Jesus?
Wer hatte in Gethsemane, ja. Also Gebet in Gethsemane. Ah, okay. Versuch deutlicher zu sprechen. Ja. Ja. Wer hatte besonders viel Zweifel? Oder kennt ihr in der Bibel, der keine Zweifel hatte? Irgendeinen, der überhaupt keine Zweifel hatte? Vielleicht Noah. 100 Jahre an einer Arche zu bauen. Zumindest ist nichts geschrieben, dass er gezweifelt hat. Aber das kann man nicht eindeutig sagen. Ich denke, Zweifel gehören einfach zu unserem Leben. Wenn selbst Jesus welche durchgemacht hat. Und eine Geschichte, die besonders gut auch die Zweifel darstellt, das ist Petrus, wie Petrus auf dem Wasser geht. Ja, die Jünger sind nachts unterwegs mit dem Boot. Jesus betet noch. Und sagt, ich komme nach. Die Jünger wissen zwar nicht, wie er nachkommen soll, aber die sind mit dem Boot auf dem See. Das ist jetzt stürmisch geworden. Und sie kämpfen und plötzlich sehen sie Jesus auf dem Wasser gehen. Wir kennen die Geschichte alle, denke ich. Die schreien und haben Zweifel und sagen, das ist ein Gespenst. Ja. Also ich bin da schon sprachlos, ne, dass die Christen, Jünger, so an Gespenster glauben. Auf jeden Fall sagen die, ja, Jesus sagt, hab keine Angst, ich bin's. Und jetzt sagt Petrus, okay, wenn du das bist, dann sag, dass du zu mir kommst, dass ich zu dir kommen soll. Jesus sagt aber, komm. Kein Kommentar, komm. Und jetzt geht Petrus auf den Weg zu Jesus auf dem Wasser. Also er geht tatsächlich auf dem Wasser. Und jetzt lese ich Matthäus 14, 30 und 31. Als aber er den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus rettet Petrus hier vom Wassergehen, sozusagen. Das Ergebnis ist: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus sagt nicht: Naja, das erste Mal kann passieren, hast du toll gemacht. Oder super, super gemacht, nächstes Mal klappt es aber besser, vertrau einfach mehr. Aber Jesus schimpft auch nicht. Also diese Aussage: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt, lässt schon ein bisschen Interpretation zu. Versuchen uns da mal gleich noch ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Aber er sagt auch nicht zu den Jüngern: Warum seid ihr im Boot geblieben? Warum seid ihr nicht alle gekommen? Einer hat sich nur getraut. Ja, und der sich jetzt am meisten getraut hat, ist das nachher jetzt auch noch der Kleingläubige. Er schimpft auch nicht mit den Jüngern, dass sie ein Gespenst gesehen haben. Er sagt: Das ist Aberglaube, es gibt keine Gespenster. Er sagt er den alle nicht. Für Jesus ist anscheinend das Wichtigste der Glaube hier einfach. Und das Hindernis dazu sind die Zweifel. Oder benennt hier Jesus Ursache und Wirkung? Kleinglaube. Die Geschichte ist auf jeden Fall erstmal mit meiner Geschichte aus der Burg der Zweifel vergleichbar, finde ich, nur wie im Schnelldurchlauf. Eben. Und schau mal, wenn Petrus das Gespenst sieht, der hat da schon eine Menge Zweifel, finde ich. Und die anderen Jünger ja auch. Und jetzt sagt er, im Zweifel spricht er zu einem Gespenst: Ja, wenn du Jesus bist, dann sag, dass ich komme. Das Gespenst sage ich mal, sag, komm. Ob das wirklich so zweifelsfrei war? Also ich denke mal, dass Petrus mit einer Portion Zweifel gestartet ist, Jesus entgegenzukommen. Dass er gar nicht gezweifelt hat, kann mir fast nicht vorstellen. Jetzt geht er aber auf dem Wasser und es funktioniert. Aber jetzt bekommt er Angst. In der Geschichte kennen wir ja, er sah die Wellen und bekam Angst. Ich habe es jetzt nicht vorgelesen, aber steht da so. Jetzt werden aus seinen Zweifeln eine Verzweiflung. Die Zweifel steigen rapide. Und die Lage wird jetzt verzweifelt. Er sinkt mindestens knietief ins Wasser. Ja, wenn ich jetzt lese, dass Jesus ihm die Hand reichte, also eine Hand, dann ist er wahrscheinlich noch nicht halstief drin gewesen, sondern ihm müsste nur kurz rausgeholfen werden. So stelle ich mir das vor. Oder, außer Jesus natürlich Superkräfte hätte, der konnte ihm auch so herausbuxieren. Aber ich glaube, das geht eher normal zu. Und als der Petrus ja dann sinkt, dann macht er das einzig Richtige. Er schreit zu Jesus einfach. Er schreit: Jesus, hilf mir. Er nimmt diesen Schlüssel, diesen Dietrich in die Hand. Und Jesus hilft. Aber was meint Jesus mit Kleingläubiger? Durfte Petrus dann gar nicht zweifeln? 0,0? Durfte Petrus überhaupt keine Zweifel haben? Oder nur durfte er die Zweifel nicht in Verzweiflung ausarten? Ich weiß auf jeden Fall, dass Jesus keinen fertig machen möchte. Der möchte immer ermutigen und dass es weitergeht. Er möchte auf keinen Fall Petrus runtermachen. Ich gehe jetzt echt davon aus. Ich bin mir sicher. Er sagt auch den Jüngern nichts. Warum seid ihr alle im Boot geblieben, ihr Angsthasen? In Und ich denke auch, dass Petrus schon sehr mutig war. Einer der mutigsten von den ganzen Jüngern, der das jetzt gewagt hat. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Kleinglaube könnte aber auch bedeuten, dass man schon Glauben hat, aber sich leicht durch Schwierigkeiten ablenken lässt. Oder Vertrauen haben, das schnell ins Wanken gerät, sobald Probleme auftauchen. Oder vielleicht mutige Schritte im Glauben wagen, aber nicht bis zum Ende durchhalten. Mir ist aufgefallen, dass Jesus seine Jünger öfter mal ihr Kleingläubige nannte. Aber es gibt auch Beispiele, wo Jesus sagte, ja, der Glaube reicht aus. Also mehr oder weniger sagt er, gut geglaubt. Da wollte ich euch mal fragen, ob euch da einer einfällt. Wir haben ja. Ja, gut. Wer hat das gesagt? Ja. Sehr gut, ja. Er hat ihm gesagt, Matthäus 8, Vers 10, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Als aber Jesus diesen Hauptmann hörte, wunderte er sich und sprach zu den Nachfolgenden: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so einen großen Glauben gefunden. Also noch nicht mal bei seinen Jüngern. Ja, habt ihr noch eine Idee?
Ja, die Frau, die zu Jesus kam und hat gesagt, ja, man hat gebeten, er sollte seine Tochter.
Nur den Saum von Jesus berühren und sie wurde geheilt.
Ja, die nicht.
Ja, ach ja. Und trotzdem, die Hunde bekommen auch was, ja.
Ja.
Ja. Oder Jesus heilte die zwei Blinden am Straßenrand. Er sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Stell dir vor, Jesus würde dem sinkenden Petrus sagen, dir geschehe nach deinem Glauben. Und dann wird er ja untergehen. Vielleicht. Oder er sagt, komm, dir geschehe nach deinem Glauben, jetzt komm aber zurück ins Boot. Oder geh weiter auf dem Wasser. Ich glaube, Petrus hatte ja viel extra Glaube aufgebracht, so eine Art Mutglaube, so ein Selbstbewusstglaube. Oder ich kann das schaffen. Glaube. Und mit dem Glauben wagt er sich auf dem Wasser. Aber dann durch äußere Einflüsse ist das ganze Ding, der ganze Glaube, wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Und er war mittendrin in diesen Verzweiflungen. Natürlich bleibt sein Grundglaube da. Natürlich hat er geglaubt, er war ja nicht ungläubig. Aber dieser Glaube hat eben für diese Tat nicht mehr ausgereicht. So möchte Jesus, dass unser Glaube über den Zweifeln siegen lernt. Dass unser Glaube siegen lernt über den Zweifeln. Das sind meistens ganz viele kleine Schritte. Das sind keine Hauruck-Aktionen oder riesige Mutproben oder so ein Mutglaube, oh, können wir schaffen, und dann springt man über den Berg, sondern das sind normalerweise viele kleine Schritte, die wir tagtäglich lernen. Tagtäglich unsere Zweifel haben und die besiegen lernen, auch im Glauben, auch mit Jesus. So auch Petrus. Keiner hat ihn aufgefordert, auf dem Wasser zu gehen. Das war seine eigene Idee. Vielleicht hat sich Jesus sogar gewundert. Das hat er von denen ja gar nicht gefordert, dass sie auf dem Wasser ihm entgegenkommen. Aber wahrscheinlich seine Liebe zu Jesus war der Anlass. Und das fand Jesus toll. Dann sagt er, komm. Aber dann war die Verzweiflung plötzlich da. Mit brutaler Gewalt. Und die zieht Petrus runter. Obwohl Gott ich sag mal, 2 Meter von entfernt ist. Ja, der konnte die Hand ja von ihm reichen. 2 Meter von Gott ist man in der Verzweiflung, am Untergehen. Aber Petrus, dieser Schlauberger, der hat den Dietrich dabei. Er schreit auf einer Hilfe. Ja. Und das hoffe ich, dass wir auch lernen, diesen Dietrich dabei zu haben und nach Hilfe einfach schreien. Und Jesus ergriff ihn in der Hand. Oft überlesen wir diesen Satz. Jesus ergriff ihn in der Hand und zog Petrus da einfach raus. Ob du zu Jesus schreist, er hilft. Ob du Jesus in dein Lebensboot aufnimmst, er hilft. Ob du nur seinen Saum berührst, er hilft. Zweifel im Leben werden wir immer haben. So ist es nun mal in unserem Leben und unsere Umstände. Aber Jesus möchte nicht, dass wir in die Verzweiflung geraten. Da sagt Jesus ganz klar, zweifle nicht. Und wenn es doch passiert, dann denke an diesen Universalschlüssel des Gebets und der Verheißungen.
Darf ich dazu noch etwas sagen? Ja, ich habe da einen ganz tollen Vers. Also das ist jetzt kein Bibelvers, und zwar Spurgeon. Vielleicht kennt jemand Spurgeon, das ist ein guter Prediger auch früher gewesen, schon tot, schon jahrelang, weiß nicht, wann er gelebt hat. Der hat mal geschrieben in seinen Büchern, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen.
Ja. Sinnbildlich, ja. Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Ja, danke. Stell dir vor, du gehst auf dem vereisten See und das Eis ist ziemlich dünn. Du hast aber Mut gehabt und gehst. Und plötzlich brichst du doch durch. Wie würdest du dich verhalten? Was ist die Rettung in dieser verzweifelten Lage? So können wir uns das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie Petrus so ging auf dem Wasser, wie auf Eis und plötzlich durch. Würdest du sonst ordentlich Hände falten und jetzt ein ordentliches Gebet sprechen erstmal? Ich glaube nicht. Du wirst einfach schreien, nach Hilfe schreien, hilf mir. Suche Hilfe bei Gott und er wird dir helfen. Oft, wenn man nach Hilfe schreit, denkt man ja noch nicht mal an Gott. Ja. Ich habe auch mal schon so was erlebt, da nach Hilfe geschrien. Gott hat geholfen. Aber in dem Moment denkst du einfach auch an nichts, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist zwar vielleicht schade, aber es gibt auch so Situationen, du kannst einfach nicht mehr denken. Ja, und dann zahlt sich das aus, was man vorher für sich schon festgelegt hat. Dann bist du oft auf andere Menschen angewiesen, die dann eingreifen. Achte dann einfach auf Menschen, die Gott zu dir schickt, der dir den Weg stellt. Du wirst es dann oft merken, ob das die richtigen sind. Öffne sich ihnen und teile sich ihnen mit. Sie werden für dich beten. Und die werden vielleicht ein Stück Weges mit dir mitgehen und dir Jesus näher bringen. Zweifel haben wir alle, da bin ich mir ziemlich sicher. Jesus möchte, dass unser Glaube über diese Zweifel siegt, damit wir werden so wie er. Bete zu Gott, erinnere dich an seine Verheißungen. Denke an diesen Dietrich, diesen Schlüssel der Verheißung. Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was für eine Verheißung. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn euch noch weitere Verheißungen einfallen, so werden wir gleich beten im Lobpreis. Könnt ihr die gerne auch aufzählen und vorbeten. Jesus Christus steht über unseren Zweifeln. Denkt an den Dietrich, den wir haben. Und dazu könnt ihr jetzt alle ein kräftiges Amen sagen.
Amen. Amen.